Ende vergangenen Jahres erschien die neue Außer- und Sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Herr Merz erklärte, Europa müsse sich verselbstständigen von den USA. Wenn er das geistig meinen würde, hätte er absolut recht. Wir müssten der imperialen Politik der USA nicht länger gehorsam sein. Wir sind keine Kolonie der USA mehr. Stattdessen meinte er es aber militärisch. Wir müssten all das, was Amerika geboten hat, an Raketen, an Kampfmitteln, an F-35-Bombern, selber herstellen und produzieren, damit wir ersetzen können, was uns als Militärmacht abgeht. Wir müssen in Europa die stärkste führende Macht werden, damit wir weiter aggressiv auftreten könnten und Frieden herbeiführen durch Abschreckung und Stärke. Das ist ein Programm, das nicht so zu halten ist, das aber tatsächlich die Bundesrepublik West begleitet hat, seitdem sie besteht. Es hat damals Niemöller, Kirchenpräsident in Hessen, ganz richtig gesagt, die Bundesregierung, die Bundesrepublik ist im Grunde das, was in Amerika gewünscht wird, als Kolonie. Man hat keine Freiheit, man ist abhängig von dem, was gewünscht wird, in den USA. Man hat in der Bundesrepublik West ein Kind, das in Washington gezeugt wurde und im Vatikan getauft wurde. Diesen Status müssen wir beenden, indem wir mal Wert darauf legen, dass die UNO uns zu sagen hätte, welche Aufgaben wir tatsächlich hätten. Die betteln um 2 Milliarden als Rückhalt für Katastropheneinsätze. Leute, die bei einem Erdbeben unter den Schutt kommen, können nicht warten wochenlang, bis irgendeine Hilfe kommt. Die brauchen das sofort und gleich. Wenn es um Militär ginge, hätten wir in 24 Stunden die Bombe an jedem Ort der Welt. Wenn es um Menschen geht, die um das Leben ringen, haben wir nichts. Wir haben auch keine 2 Milliarden zur Hilfe. Wir brauchen aber 500 Milliarden für die Rüstung. Diesen Wahn müssten wir irgendwann beenden und es ist die allerhöchste Zeit.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Die Amerikaner legen gerade wieder die Monroe-Doktrin auf. Lateinamerika gehört den US-Amerikanern. Das zeigt sich nach über 60 Jahren, wie man Kuba stranguliert, wie man in Venezuela macht, was man will, um ans Erdöl zu kommen, wie man in Chile damals Allende ermordet hat, wie man versucht hat, in Brasilien eine Militärkolonie einzurichten. An jeder Stelle zeigt sich das. Man beansprucht als US-Amerikaner den gesamten Süden für sich selber, insbesondere die Karibik. Mit Frieden hat das nichts zu tun, aber mit Machtansprüchen. Make America great again. Diese MAGA-Parole ist das Ende von friedlicher Verständigung untereinander. Was wäre, man würde den Ländern in Lateinamerika eine Chance geben, sich sozial weiterzuentwickeln? Kein Gedanke dran. In Bolivien hätten wir gehabt einen indianischen Präsidenten, der zum ersten Mal seine eigene Industrie unabhängig machte von der amerikanischen Erdölgesellschaft. Das wurde ihm vorgeworfen. Genauso wie Chavez in Venezuela. Das kommt nicht in Frage für die USA. Manchmal kann Putin sogar etwas ganz Richtiges sagen. Er konnte erklären zur Ukraine, das ist ein Krieg nicht von Putin, sondern von Biden. Das stimmt. Dann hat er gesagt, ich kann in einem Tag den Frieden wiederherstellen, da irrt er sich groß. Jetzt ist er dabei, an der Seite der Israelis Krieg zu machen gegen den Iran. War dabei, Krieg zu machen gegen Syrien. Das alles läuft so weiter und es hat kein Ende. Die Deutschen wären berufen dazu, sich zu verweigern und zu sagen, wir möchten mit den Menschen, die wir bekämpfen sollen, Frieden schließen gemeinsam. Dann hätten wir die Angst der Amerikaner nicht vor dem Russen, sondern von dem Frieden der Russen mit dem Deutschen. Wenn das so wäre, wäre ein Wirtschaftskorridor etwa von Lisboa bis Vladivostok der größte Wirtschaftsraum auf Erden und das Ende der Vorherrschaft des amerikanischen Dollar. Das fürchtet Amerika. Dann muss man natürlich die Erdölpipeline sprengen, dann muss man die Energiepreise hochtreiben, dann muss man Fracking-Gas aus den USA importieren, dann muss man einen Hafen in Bremerhaven errichten, damit das angelandet werden kann. Und dann wundert man sich, dass die Mieten teurer werden, die Heizkosten teurer werden, dass die Leute das nicht bezahlen können. Ja, wir müssen doch die Wirtschaft mit neuer Rüstungsindustrie aufpeppeln, damit Rheinmetall zum Beispiel die Aktionäre billig machen kann durch neue Aufschüttungen. Sollen wir den Wahnsinn noch im Detail weiter kommentieren oder weiß jeder, der uns zuhört, woran er ist? Ich hoffe, das Letztere.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Frage der Kriegsgefahr stark auf der Ukraine. Zuletzt rückte jedoch auch der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Wie groß ist hier die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Das beginnt damit, dass Israel 12 Tage lang, Juni letzten Jahres, den Iran bombardiert hat mit allem, was zur Verfügung stand. Mit 80 Tonnen Bomben. Dass Amerika dabei war, die Urananlagen zu vernichten, das ist nicht gelungen. Aber man hat dem Iran nicht geglaubt, dass er keine Atomwaffen herstellt, sondern für friedliche Zwecke die Nutzung von Uran für alle möglichen energiegewinnenden Formen einzusetzen. Der Iran hat seine Tragödie mit den US-Amerikanern seit 1953. Damals war Mossadegh dabei, die Erdölproduktion im Iran zu verstaatlichen. Das war ein Verbrechen. Dadurch wurde er abgesetzt von der CIA, er saß jahrelang im Gefängnis und musste die Schuld büßen, dass er im Iran eine eigenständige Demokratie dabei war einzurichten. Dann wurde der Schah präsentiert, eine Diktatur, zusammengehalten durch den SAVAK, den Geheimdienst. Und dann, zur Überraschung der Amerikaner, kam ein alter Mann aus Paris zurück und richtete das Ayatollah-Regime ein. Auch das durfte nicht sein. 5 Jahre lang Krieg zwischen Irak und Iran. 500.000 Tote im Krieg zwischen Irak und Iran. Anschließend Embargo-Politik nach 1991, 5 Jahre lang gegen den Irak. Man fragte damals Madeleine Albright, die damals Außenministerin noch nicht war, sondern Sprecherin bei der UNO, nachdem man die Aufbereitung des Wassers, die Stromaufbereitung, die zivilen Notausversorgungsformen zerbombt und zerstört hatte, man müsste rechnen mit etwa 500.000 Kindern, die dabei ums Leben gekommen seien. Ob ihr, Madeleine Albright, der Tod von 500.000 Kindern die Embargo-Politik wert gewesen sei? Ihre Antwort war knapp und einfach, yes, Sir. Wenn uns solche Zyniker, die über 500.000 Kinderleichen hinweggehen, nur um Macht zu gewinnen, regieren sollen. Und wir haben Joschka Fischer, der erklärt, dass man mit ihr wunderbar auskommen kann, ist unsere Politik am Ende ihrer Menschlichkeit. Ich hoffe, jeder kann es verstehen. Und so geht die Tragödie im Iran ständig weiter. Jetzt ist man dabei allerdings, dass auch dort begriffen wird von den Mullahs, dass man keine Chance hat, gegen die Macht Amerikas mit militärischen Mitteln anzukommen. Man ist dabei, neu sich zu formieren und aus dem Gottesstaat so etwas zu machen wie ein Nationalstaat, viel stärker säkular. Aber wenn unsere Außenministerin, Frau Baerbock, erklärt, wir müssen den Iran angreifen, der Frauenrechte wegen, die ziehen sich nicht richtig an mit dem Schleier, kann ich nur den alten Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Herrn Rau, zitieren. Man kann doch aus Kleiderfragen keinen Grund machen zum Krieg führen. Das war vor 30 Jahren. Manchmal könnten wir von der Vergangenheit der deutschen Geschichte ein bisschen lernen. Zum Beispiel von Egon Bahr, der sagte, wir können nicht die Geografie ändern. Wir bleiben Nachbarn Russlands, aber wir können unsere Politik ändern. Den Frieden kann es nur mit Russland geben.